NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. April 1945. Die Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Stalag 326 in Stukenburg-Senne.
Schlimmer kann es ja nicht kommen. Das denken sich hunderttausende Soldaten der Roten Armee im Sommer 1941. Sie sind miserabel ausgerüstet, ihre Anführer unfähig. Den Panzervorstößen der Wehrmacht haben sie nichts entgegenzusetzen. Sie werden eingekesselt.
Aus dem Führerhauptquartier, wie bereits durch Sondermeldung bekannt gegeben, ist die große Schlacht bei Kiew beendet.
Allein bei Kiew ergeben sich 665.000 Rotarmisten. Sie hoffen auf eine anständige Behandlung. Denn im Ersten Weltkrieg wurden die russischen Kriegsgefangenen doch auch gut behandelt. Sie wissen nicht, was auf sie wartet.
Der Marsch der Gefangenen aus den gewaltigen Vernichtungsschlachten ostwärts des Dnieper scheint endlos.
Vor dem Angriff auf die Sowjetunion hat Adolf Hitler seine Heerführer in der Reichskanzlei eingeschworen auf einen Krieg, der ganz anders werden soll als der im Westen gegen Frankreich, auf einen Vernichtungskrieg.
Wir müssen von dem Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Der Kommunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad. Es handelt sich um einen Vernichtungskampf.
Vor dem Angriff auf die Sowjetunion hatte ein Staatssekretär im Reichsernährungsministerium ausgerechnet, welche Folgen dieser Vernichtungskampf haben würde. 30 Millionen Menschen in der Sowjetunion könnten verhungern. Denn ihre Nahrungsmittel sollten die Wehrmacht und das Reich ernähren. Die erste Hungerkatastrophe kam bereits an der Front. Um die gefangenen Rotarmisten wurden Zäune gezogen. Sie bekamen fast nichts zu essen. Keine Küchen, keine Toiletten, keine Baracken. Wer überlebte, musste zu Fuß oder in Viehwaggons Richtung Westen. In eines der sogenannten Russenlager. In ein Stalag der Wehrmacht.
Das ist die Abkürzung Stammlager, Kriegsgefangenen-Mannschaftslager.
Oliver Nickel leitet die Gedenkstätte Stalag 326 Stukenbrock bei Paderborn.
Die 300er-Nummer bezeichnet immer ein sogenanntes Russenlager.
Der Rassismus der NS-Ideologie spiegelte sich im Umgang mit Kriegsgefangenen. Franzosen, Briten, Niederländer, Belgier, sie galten als Arier und wurden entsprechend gut behandelt, gemäß der Genfer Konvention. Nur jeder 30. Gefangene starb in deutschem Gewahrsam. Polen und Serben wurden wesentlich schlechter behandelt und ganz unten in der Hierarchie standen Russen. Sie starben in Massen. Eines der größten Stammlager für sowjetische Gefangene entstand im Sommer 1941 in Stukenbrock, direkt am Truppenübungsplatz Senne. Per Bahn und Straße gut zu erreichen, aber auch weit genug weg von den großen Städten des Ruhrgebiets. Insgesamt etwa 300.000 sowjetische Gefangene sollten dieses Lager durchlaufen.
Als es im Osten 1941 losging, überschlug sie natürlich die Kriegspropaganda.
So erinnerte sich Heinz Winschuh aus der Nachbarschaft des Lagers an die Propaganda im Sommer 1941.
Dann sahen wir zerlumpte russische Kriegsgefangene, zusammengetriebene russische Zivilisten, ängstlich, verschüchtert und furchtsam. Und dann hört man den Sprecher plötzlich sagen, seht, das sind die slawischen Untermenschen.
Heinz Winschuh, damals 22, machte sich mit dem Fahrrad auf den Weg zum Russenlager.
Endlich mal diese Untermenschen selber persönlich zu sehen. Und nun lagen hier die Soldaten unter freiem Himmel schon wochenlang. Nichts zu essen, ungewaschen, unrasiert. Dementsprechend sahen sie natürlich auch aus. Da habe ich eine Szene beobachtet, wie Soldaten auf der Erde schlugen und Würmer herauslockten. Dann hörte ich, wie einige Menschen sagten, seht mal, diese Untermenschen, die fressen sogar Würmer.
Also man konnte die Menschen füttern. Da gibt es auch einen Bericht von einem Überlebenden, der gesagt hat, das fand er noch ziemlich widerwärtig, dass die Deutschen wirklich am Zaun standen und uns begafft haben, wie im Zoo, und uns auch gefüttert haben.
Ergänzt Gedenkstättenleiter Oliver Nickel.
Also es wurden auch ganze Schulklassen hier aus dem ostwestfälischen Raum hingebracht. Am Wochenende waren die Leute hier. Man hat nach einiger Zeit den Zugang hier geschlossen. So die Gestapo Bielefeld, weil es wohl auch Mitleid am Zaun gab. Das wollte man natürlich nicht haben, Mitleid.
Hunde wurden eingesetzt, wenn die Transporte aus dem Osten kamen. Dann wurden die Hunde auf die Gefangenen gehetzt, wenn wir ankamen. Die Gefangenen mussten sich hinknien. Wenn jemand aufstand, wurde der Hund auf ihn losgelassen. Das habe ich selbst erlebt.
So erinnerte sich der Rotarmist Valery Radinko an seine Ankunft in Stukenbrock. Als sich die ersten zerlumpten Gefangenen über den sogenannten Russenpad vom Bahnhof Hövelhof heranschleppten, stand in Stukenbrock nur der Zaun. Keine Baracken, keine Latrinen. In ihrer Not gruben sich die Gefangenen Erdlöcher.
Die Situation in Erdhöhlen kann man sich vorstellen. Man war Wind und Wetter ausgesetzt. Sie brachen in sich zusammen. Es gibt auch Berichte, Zeitzeugen hier aus Stukenbrock-Senne, die beobachten konnten, wie die Hunde reingehetzt wurden. Es gab solche Hunde, bezeichnet Arko, der Russenschreck.
Den ersten Winter überlebten nur wenige, wegen Kälte, Hunger und einer Fleckfieberepidemie. Als endlich Baracken gebaut wurden, verbesserte sich die Lage der Gefangenen aber nicht grundlegend. Dmitri Orlov aus Moskau kehrte vor seinem Tod noch einmal zurück nach Stukenbrock.
Die Baracken waren überfüllt. Viele schliefen unter freiem Himmel, wir hungerten. Es gab sogar Gerüchte, dass einige Menschen Fleisch gegessen haben.
Und man sieht auf den Bildern tatsächlich an den Bäumen, da fehlt im unteren Bereich die Baumrinde, die Bäume sind kahl. Es gibt die Berichte, dass man sich teilweise nur von Laub und von Baumrinde ernähren musste.
In dem Jahr, als die ersten Gefangenen kamen, haben wir da Möhren geerntet. Und die haben wir denen auch durch den Zaun gegeben, haben wir rübergeschmissen.
Lisa Dirkschneider war damals 11 Jahre alt und wohnte auf dem Hof neben dem Lager.
Die vielen Toten, das haben wir jeden Tag gesehen. Von unserem Wohnzimmerfenster, da hatte man so einen Einblick auf die Straße, auf die Senner Straße. Da jeden Tag war da dieses Beerdigungskommando unterwegs. Und, was ich auch nie vergessen werde, die russischen Kameraden, die sangen.
Es gab Nachbarn, bei denen Mitmenschlichkeit und Humanität stärker waren als die Propaganda. Ein Gefangener berichtete, dass er, bis zum Skelett abgemagert, auf einen Bauernhof kam.
Der Bauer war an der Front und die Bäuerin hatte eine Kraft angefordert. Sie war eine resolute Frau. Als mein Bewacher abgerückt war, musste ich mich erst einmal setzen und erhielt Milch und Brot zur Stärkung.
Die Politik der Regierung gegenüber den sowjetischen Gefangenen sah anders aus.
Der Vernichtungswille ist einfach ganz klar da gewesen.
Jahrelang war den Volksgenossen vom Führer eingebläut worden, dass Kommunisten keine Menschen seien.
Ich halte die bolschewistische Lehre für das größte Gift, das einem Volk gegeben werden kann. Ich verlange vom deutschen Arbeiter, dass er keinen Verkehr und Umgang mit diesen internationalen Schädlingen betreibt. Und er soll auch mich niemals mit ihnen pukulieren oder zechen sehen.
Hinzu kam in Stukenbrock ein SS-Kommando, das Jagd auf Politkommissare und Juden machte. Hitler hatte vor dem Angriff in seinem sogenannten Kommissarbefehl angeordnet, dass sie sofort umzubringen seien. Ferdi Schier erinnerte sich an die SS-Männer in Stukenbrock.
Das waren 5 Stück, das waren Offiziere. Und die haben die Kommissare und die Politoffiziere, wie sie das nannten, ausgesucht im Lager, im Stukenbrock-Sinne. Die wohnten hier in einer Gastwirtschaft mitten im Dorf. Die habe ich jeden Morgen gesehen, da fuhren sie mit ihren 170er Mercedes los und fuhren dann ins Lager.
Da haben sie einfach Juden rausgezogen. Woran sie das festmachten, weiß ich nicht. Auch später haben sie Juden und Bolschewisten ausgesondert. Sie wurden einfach verraten.
Wer ausgesondert wurde, kam in den meisten Fällen ins KZ Buchenwald. Die Kriegsgefangenen wurden dort heimtückisch mit einer Genickschussanlage ermordet. Ihnen wurde vorgegaukelt, vermessen zu werden. Dabei wurden sie von der Anlage per Genickschuss getötet.
Mehrere Tausend wurden hier wohl ausgesondert bzw. überstellt in die Konzentrationslager.
Valery Radinko kam 1943 nach Stukenbrock.
Lager war tichy smerti. Und das расстрелы в 43-м году.
Das Lager war ein Todeslager. In unseren Baracken gab es Leute, die so erschöpft waren, dass sie keine Kraft mehr zum Durchhalten hatten. Vor unseren Baracken waren Splittergräben und darüber war ein Balken gelegt. Dort gingen nachts die Erschöpften hin und erhängten sich an dem Balken. Wir hielten deshalb nachts Wache, um das zu verhindern.
Als der deutsche Blitzkrieg gegen die Sowjetunion misslang und die Wehrmacht stecken blieb, fehlte es der deutschen Rüstungsindustrie an Arbeitern. Aus den großen Stammlagern wurden Kriegsgefangene in die Zechenstädte des Ruhrgebietes gebracht. Dort starben sie massenweise. An Entkräftung im Kohlebergbau unter Tage, an Krankheiten in den hunderten Lagern vor Ort oder bei Luftangriffen. Zum Beispiel in Datteln. Beim Bombenangriff auf die Zeche Emscher Lippe, kurz vor Kriegsende, durften die sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter nicht in die Bunker, sondern wurden in ihren Baracken eingesperrt. 329 Männer starben an einem Tag.
Es gibt ja hunderte von Friedhöfen im Ruhrgebiet, dort, wo auch sowjetische Kriegstote bestattet wurden.
Besser dran als jene in den Zechen waren in der Regel Gefangene, die bei Bauern eingesetzt wurden. Das bestätigte auch Dmitri Orlov.
Zum Überleben reichten die Rationen im Lager nicht. Überlebt haben wir, weil wir bei den Bauern arbeiten mussten. Wir konnten Kartoffeln und andere Lebensmittel mit ins Lager bringen. Wir haben Holzteller geschnitzt und für die haben wir zusätzlich Brot bekommen.
Gedenkstättenleiter Oliver Nickel bestätigt das und beschreibt weitere Einsätze von Gefangenen in der Nachbarschaft.
Es gab wohl einen Musiker hier unter den sowjetischen Kriegsgefangenen, der hat die Klaviere gestimmt in Hövelhof, in Riege. Der Altar wurde von einem sowjetischen Restaurator wieder auf Vordermann gebracht. Also es gab sehr, sehr enge Kontakte, bis hin sogar zu Freundschaften.
Das Grauen von Stukenbrock endete heute vor 75 Jahren. Die US-Armee befreite das Lager. Ein Kamerateam filmte, wie Gefangene eine Lebensmittelbaracke stürmen.
Starved by the Nazis, the freedmen now storm the food stores of the prison camp, and our troops are unable to restrain them.
Von den Nazis ausgehungert, stürmten die befreiten Männer nun die Lebensmittelvorräte des Gefangenenlagers. Und unsere Truppen waren nicht in der Lage, sie zurückzuhalten. Ein scheinbar verlassenes Magazin mit Backmehl war eines der Hauptziele der hungrigen Männer. Die Russen verschlingen alles, was sie in die Hände nehmen können. Sobald die Männer gegessen haben, haben die amerikanischen Truppen keine Mühe, die Ordnung im Lager wiederherzustellen.
In den folgenden Wochen kam es in der Umgebung des Lagers zu Plünderungen und gewaltsamen Übergriffen. Aber es gab auch Kriegsgefangene, die sich schützend vor Menschen stellten, von denen sie gut behandelt worden waren. Nach der Befreiung gestalteten ehemalige Gefangene den Lagerfriedhof mit Massengräbern zu einem Ehrenfriedhof, mit einem Obelisken, der heute noch steht. Gedenkstättenleiter Oliver Nickel liest die Inschrift vor.
Hier ruhen die in der faschistischen Gefangenschaft zu Tode gequälten 65.000 russischen Soldaten, ruht in Frieden, Kameraden 1941 bis 1945.
Die Zahl der Toten ist bis heute umstritten. Sie rangiert zwischen 15.000 und 65.000.
Tschumakow, der hier lange Zeit Lagerarzt war, den ich als Quelle sehr ernst nehme, er sprach von 50.000, genau wie ein amerikanischer Soldat, der hier für die Auflösung des Lagers zuständig war. Der sprach auch von 50.000.
Die verbliebenen Gefangenen in Stukenbrock wurden zurückgebracht in die Sowjetunion. Dort versuchte Stalins Geheimdienst herauszufinden, wer mit den Deutschen kollaboriert hatte. Etwa jeder dritte Rückkehrer kam zeitweise wieder ins Lager. Insgesamt galten Sowjetsoldaten, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren, als Vaterlandsverräter. Sie hatten erhebliche Nachteile in ihrem Berufsleben. Erst unter Präsident Jelzin, 50 Jahre nach Kriegsende, wurden sie als Veteranen anerkannt. Das Land Nordrhein-Westfalen plant mit Unterstützung des Bundes den Ausbau der Gedenkstätte. Dort in Stukenbrock soll exemplarisch an das Schicksal von weit über 5 Millionen Sowjetsoldaten erinnert werden, die in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten. Und von denen weit mehr als die Hälfte in deutschem Gewahrsam starb.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Stalag 326, heute vor 75 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.